SR1 Europa Welle Saar. Fragen an den Autor. Heute Heinz Haber zu seinem neuen Buch Eine Frage, Herr Professor. Gesprächspartner sind der Stammmoderator der heute 10-jährigen Sendung, Heinrich Kalbfuß, und der Redakteur Friedrich Hatzenbühler.
Es wird nicht die übliche Einleitung, meine Damen und Herren. Es wird auch nicht die übliche Sendung. Heute begeht die Redaktion der Sendung Fragen an den Autor einen durchaus bemerkenswerten Jahrestag. Die Sendung Fragen an den Autor ist am heutigen Sonntag exakt 10 Jahre alt. Seit 10 Jahren haben die Hörer der Europawelle Saar jeden Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr Gelegenheit, vom Autor eines aktuellen Sachbuchs, wie man so schön sagt, Fragen beantwortet zu bekommen. Jeden Sonntag ein anderes Buch zu einem, wie wir meinen, aktuellen, wichtigen Thema aus Politik, Kulturpolitik, Wissenschaft, aus dem, was man als Zeitgeschehen zu bezeichnen pflegt. Und wir dachten uns, wir, das sind Heinrich Kalbfuß, der seit dem ersten Sonntag im Jahre 1969 als Moderator dieser Sendung arbeitet, und ich als Redakteur, der seit nicht ganz 4 Jahren für die Auswahl der vorgestellten Bücher verantwortlich ist, wir dachten uns, an solch einem Tag könnte man doch zusammen mit unseren Hörern, selbstverständlich, auch einmal über die Sendung selbst nachdenken, plaudern, diskutieren, uns gegenseitig näher fragen. Und dabei hat sich eine Parallele angeboten, die wiederum diese Sendung nicht aus dem Rahmen fallen lässt, als eine Sendung, die Fragen an einen Autor zum Thema hat. Den Autor kennen Sie, meine Damen und Herren, einmal von seinen vielen Fernsehsendungen, und dann, wenn Sie unsere Sendung länger kennen, Sie kennen ihn von der Vorstellung von verschiedenen seiner Bücher in dieser Sendung. Nur ein paar erwähnt: Stirbt unser blauer Planet, Gefangen in Raum und Zeit, Planet im Meer der Zeit. Und das heute das neueste Buch von Professor Dr. Heinz Haber, Eine Frage, Herr Professor, so heißt es. Heinz Haber hat nämlich in den letzten 20 Jahren sehr viele Briefe erhalten von Lesern seiner Bücher, die er geschrieben hat. Und die meisten Briefe enthielten fundamentale Fragen, die im Problemkreis der modernen Naturwissenschaft und Technik stehen. Und davon hat Heinz Haber 10 Fragen ausgewählt, die besonders häufig an ihn gerichtet wurden, und hat sie in seinem neuen Buch in Briefform beantwortet. Ganz kurzer Überblick über diese 10 Themengebiete. Da wurde die Frage an ihn gestellt, ob eine neue Eiszeit kommt oder ob wir unser Wetter selbst ruinieren. Es geht um das verflixte Sommerwetter. Es geht um die Frage, warum wir Menschen nicht wie die Vögel fliegen können, ob die Sonne nicht die ideale Energiequelle ist, die Probleme der Laserkanone, warum beschließen die Vereinten Nationen keinen Weltkalender, gibt es im Zahlenlotto und beim Roulette Gewinnsysteme, glauben Sie an fliegende Untertassen, dann ein Kapitel mit dem Titel Hier irrt Erich von Däniken, und Reisen in die Zukunft mit Albert Einstein. Verehrte Hörer, aus diesem Grund meinen wir, keinen besseren Autor für heute vorstellen zu sollen als ihn, der sich, wie es die Sendung selbst will, mit der Vermittlung von komplizierten Sachverhalten abgibt. Aber bevor nun der Moderator Heinrich Kalbfuß seines Amtes waltet und unseren heutigen Gast begrüßt, lassen Sie mich dem Moderator mal für 10 Jahre Arbeit an dieser Sendung ganz herzlich danken. Ich glaube, meine Damen und Herren, ich spreche ganz in Ihrem Sinn. Jetzt Sie, Heinrich Kalbfuß.
Ja, der Dank gilt vielleicht zunächst der Hartnäckigkeit. Der Januar steht im Zeichen des Steinbocks. Ich bin im Zeichen des Steinbocks geboren und die Sendung vor 10 Jahren auch. Und vielleicht ist es allein dem Sternzeichen zu verdanken, dass ich so ein Unternehmen, das von Anfang an eigentlich nicht sehr viel Zukunft versprochen bekam, sich überhaupt über diese doch für eine Sendung beachtliche Zeitspanne halten konnte. Ich kann mir nun vorstellen, meine Damen und Herren, und die Frage richte ich auch an meinen Kollegen Friedrich Hatzenbühler, ich kann mir vorstellen, dass es Sie so interessiert wie mich, ich habe es nämlich auch nicht immer verstanden, wie denn die Buchauswahl eigentlich zustande kommt, unter dem Angebot von so 30.000, 40.000 Titeln, die pro Jahr auf dem deutschen Markt erscheinen. Man kann ja nur eine winzige Auswahl von etwa 50 Büchern pro Jahr hier vorstellen. Und da ist die Vermutung nicht ganz fern, dass diese Auswahl auch etwas Willkürliches hat. Wenn Sie diese Frage interessieren sollte, dann stellen Sie sie doch, meine Damen und Herren. Sie können uns anrufen, wie immer in dieser Sendereihe. Wenn Sie das tun wollen, dann bitte unter der Nummer Saarbrücken mit der Vorwahl 0681. Die direkte Nummer unseres Studios ist 60 26 26. Wollen Sie nun etwas verraten über die redaktionellen Erwägungen, die zu einer solchen Buchauswahl führen, Herr Zubiller?
Herr Gott, es sind in der Tat sehr viele Bücher, die vorgestellt werden. Vor 2 Jahren waren es noch 40.000 Bücher, die herausgegeben worden sind. Voriges Jahr waren es schon 55.000 Bücher, die auf dem deutschen Markt erschienen sind. Allerdings nicht alle Sachbücher, wie man so schön sagt, obwohl immer noch nachgeforscht wird. nach der Erklärung, was eigentlich nun ein Sachbuch ist. Darüber können wir vielleicht zusammen mit unserem Gast nachher ein bisschen plaudern.
Gegensatz dazu wäre ein unsachliches Buch.
Richtig. Ja, es gibt da verschiedene Ansatzmöglichkeiten, zu solch einer Buchauswahl zu kommen. Es gibt das Gespräch mit Kollegen, es gibt die Durchsicht sämtlicher angebotenen, illustrierten und sehr gut, manchmal zu gut beschriebenen Plakate und Hinweise der sehr vielen Verlage.
Man kann vielleicht festhalten, es sind nicht immer die Bestseller, an denen sich die Auswahl orientiert, auch nicht immer die prominenten Namen. Einen Prominenten haben wir ja heute hier.
Richtig.
Es ist nicht die Regel, sondern es geht eigentlich auch um andere Auswahlkriterien.
Ja, aber auf der einen Seite, Sie haben das vorhin mit Hartnäckigkeit angesprochen, auf der einen Seite ist man selber manchmal so hartnäckig hinter einem Thema, was man selber glaubt, den Hörern anbieten zu sollen, zu dürfen, hinterher, weil man es selber einfach will, aus Gründen, die sich durchaus sachlich, organisatorisch und auch vom Buchmarkt her belegen lassen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ausgehend von der Tatsache, dass wir schätzungsweise 300.000 bis 350.000 Hörer maximal zu dieser Zeit, zu dieser Sendung zu Hause an den Apparaten haben, ein kleines bisschen Rücksicht nehmen auf das, was so in der Welt gelesen wird. Das sind auch Aspekte, die möglicherweise, meine Damen und Herren, zu diskutieren werden, wenn Sie wollen.
Gut, wenn Sie anrufen wollen, Sie kennen unsere Telefonnummer, Sie können Fragen an Friedrich Hatzenbühler, auch an mich selber stellen, falls Sie sich dafür interessieren, wie es einem Moderator so in 10 Jahren sonntäglicher, nicht immer Strapazen, aber sonntäglicher Bemühung um Vermittlung geht. Aber ich denke, wir sollten jetzt den Bogen schlagen zu unserem heutigen Gesprächspartner, zu Professor Haber. Zunächst, Professor Haber, sehe ich eine gewisse Parallele zwischen Ihren Bemühungen, die Sie mit dem Begriff öffentliche Wissenschaft umreißen, Ihre Bemühungen in den Medien, im Fernsehen, im Funk, mit den Mitteln des Buches. Sie haben weit über ein Dutzend Bücher inzwischen geschrieben, aber auch durch das Medium Ihrer Zeitschrift Bild der Wissenschaft. Ich sehe also gewisse Parallele zwischen dem, was Sie versuchen, nämlich umzusetzen, verständlich zu machen, was Wissenschaft heute bewegt, und unserer eigenen Bemühung, als Mittler aufzutreten. Der Unterschied liegt nur darin, dass Sie ein Fachwissenschaftler sind, während wir das auf journalistischem Gebiet versuchen.
Ja, das ist völlig richtig, dass ich mir eigentlich die Wissenschaft für die Öffentlichkeit auf die Fahnen geschrieben habe, und dazu ist mir jedes Medium recht. Und so können Sie sich denken, dass mir die Thematik Ihrer Sendung immer schon sehr gut gefallen hat. Und Sie haben mir ja auch schon öfter Gelegenheit gegeben, in Ihrer schönen, traditionsreichen Senderei aufzutreten. Und heute ist das erste Mal, dass ich Ihnen persönlich gegenüber sitze. Das sollte ich den Zuschauern vielleicht sagen dürfen. Bisher war es so, dass ich mit den Herren Kalbfuß und Hatzenbühler immer nur über eine sogenannte Konferenzschaltung geredet habe. Ich saß dann in München oder in Hamburg und die Herren saßen hier in Saarbrücken.
Von Funkhaus zu Funkhaus, nicht?
Ja, von Funkhaus zu Funkhaus. Heute aber wurde ich gebeten, persönlich herzukommen, und es ist eigentlich sehr merkwürdig, dass ich hier diese beiden Herren, und darf sie herzlich begrüßen, dass ich Sie jetzt auch mal persönlich kennenlerne, nachdem wir uns durch viele Telefongespräche und vor allen Dingen durch die doch sehr lebendige Art der Konferenzschaltung eigentlich schon so gut kennen. Ja? Folgedessen bin ich sehr froh, dass Sie mir die Ehre angetan haben, heute zu Ihrer Jubiläumssendung bei Ihnen direkt im Studio zu sein.
Nun haben Sie ja eine amerikanische Tradition, Professor Haber. Sie waren lange in den Vereinigten Staaten, und man sagt den deutschen Wissenschaftlern so pauschal nach, sie täten sich schwerer als etwa Angelsachsen damit, ihr eigenes wissenschaftliches Fachgebiet einer größeren Zahl von Menschen verständlich und durchsichtig zu machen.
Ja, das ist schon richtig. Ich möchte sagen, dass im angelsächsischen Bereich die Tradition des Wissenschaftlers, zur Öffentlichkeit zu sprechen, eigentlich schon seit langen Jahren existiert. Seit Jahrzehnten, darf man sagen. Und es ist eigentlich so, dass die großen angelsächsischen Wissenschaftler, ob die Engländer, ob das Eddington war, oder die Amerikaner wie Hubble, bis hinüber zu den jungen Entdeckern, ja, der Desoxyribonukleinsäure, Watson und Crick, die hatten dann immer das Gefühl, dass sie ihre Arbeit eigentlich auch in der Öffentlichkeit einmal wirkungsvoll darzustellen hätten. Und es gibt in Deutschland hier keine so große Tradition, möchte ich sagen. Man hat eigentlich die Popularisierung der Wissenschaft hier im deutschen Sprachbereich eigentlich meist Amateuren überlassen, und die Fachleute selber haben sich zurückgehalten. Das ist der Grund, weshalb ich den Begriff populär nicht schätze.
Hat so was Abwertendes, nicht? Im deutschen Sprachgebrauch
jedenfalls. Es hat was Abwertendes, und zwar, weil es ist eine doppelte Beleidigung eigentlich darin. Mhm. Ja, wenn ich mal so sagen darf, populär heißt also verwässert, ja. Und es wird dem Verbraucher, also der sich für die Wissenschaften interessiert, gewissermaßen gesagt, also mein Junge, das verstehst du nicht so richtig, lies da mal ein populäres Buch. Und das ist außerdem, ist es noch eine Belastung für den Hersteller, für den Produzenten. Gehen Sie mal, das darf ich ruhig in dieser Härte auch in einer Live-Sendung mal sagen, gehen Sie zu einem deutschen Professor und sagen Sie ihm, also der klassischen Prägung, er soll mal ein populäres Werk schreiben. Das tut er ungerne, weil er dann das Gefühl hat, bei ihm reicht's nicht mehr. Er hat Angst vor den Kollegen.
Gewiss, ja, von der Abwertung, die möglichen.
Deshalb habe ich den Begriff öffentliche Wissenschaft geschaffen, ja, den Sie ja gelegentlich auch netterweise, freue ich mich darüber, benutzt haben, weil darin eine doppelte Verpflichtung heraus erwächst, nämlich für den Zuhörer, Zuschauer, für den Leser, sich heute in einem modernen Staat über die modernen Entwicklungen der Technik und Industrie und Wissenschaft zu informieren, damit er in einem demokratischen Staat mitreden kann. Und umgekehrt, die Institutsleiter, die Professoren, die Direktoren der großen Forschungsinstitute, die haben doch eigentlich die Pflicht, nachdem ihre ganze Arbeit von Steuergeldern bezahlt wird, gelegentlich dem Auftraggeber über seine Arbeit zu berichten.
Meine Damen und Herren, ich sage nochmal rasch die Telefonnummer, unter der Sie anrufen und Fragen an uns drei heute Morgen ausnahmsweise stellen können. Die Nummer ist wie stets Saarbrücken, Vorwahl 0681, die direkte Nummer unseres Studios 60 26 26. Und hier der erste Anruf.
Meine Frage geht dahin, wie macht man das, 10 Jahre lang jede Woche mindestens ein Buch zu lesen und so gründlich zu lesen, dass man auch darüber diskutieren kann?
Ich empfinde die Frage so ein bisschen an mich gerichtet. Ich bin ja nun der Leser hier. Nun gut, wenn man des Lesens mächtig ist, ist es nicht ganz so schlimm. Außerdem muss ich sagen, die meisten Leseaufträge, die ich so bekomme zur Vorbereitung der Sendung, sind für mich keine Belastung, sondern streckenweise sogar ein Vergnügen. Also Hobby, Neigung und Verpflichtung decken sich hier weitgehend. Zum Zweiten eignet man sich dann im Laufe der Zeit eine gewisse Routine an. Man muss nicht jedes Buch von ersten bis zur letzten Seite lückenlos durchlesen. Es gibt also Kapitel, die man ohne weiteres mit einiger Erfahrung auf dem Gebiet überspringen kann, ohne damit dem Autor oder dem Buch Unrecht anzutun. Und zum Dritten schließlich, vielleicht darf ich das mal sagen, auch um einige andere Fragen vielleicht schon mit zu beantworten, ich empfinde meine Rolle eigentlich auch als die Rolle des Hörers eigentlich oder des aufgeschlossenen, interessierten Zeitgenossen. Der muss ja nun, weiß Gott, kein Fachmann auf all den Gebieten sein, das könnte er auch gar nicht, sonst würde er so in die Reader's Digest-Niederungen sich verlieren, obwohl ich nichts gegen diese Art von Popularisierung einzuwenden hätte. Aber es geht einfach darum, gewissermaßen stellvertretend für Hörer, sich Fragen zu einem Stoffgebiet zu überlegen, von denen man glaubt, dass diese Fragen viele Menschen bewegen. Also gewissermaßen einen sehr naiven Ansatz zu haben und sich damit zu trösten, dass es im Grunde keine dummen Fragen gibt, es gibt nur dumme Antworten. Und wenn die Fragen noch so einfach klingen, die ich auch an den meinen jeweiligen Gesprächspartner zu stellen habe, so darf ich annehmen, dass er schon versteht, worum es geht und dass es nicht bloß meine eigene Unbelesenheit ist, sondern meine eigene Unkenntnis, die hier zum Vorschein kommt, sondern dass es vielen Zeitgenossen ähnlich geht. Und insofern ist die Aufgabe, nach der unser Hörer eben fragte, nicht ganz so kompliziert, wie es vielleicht aussehen mag. Können wir noch einen Anruf hören, bitte?
Beres ist mein Name. Ich möchte Herrn Kalbfuß zunächst einmal gratulieren zu der Sendung. Ich höre diese Sendung als Hausfrau immer morgens in der Küche beim Kochen und ich finde sie sehr anregend und sehr unterhaltsam und es ist doch interessant zu hören, mit welchen Gedanken sich manche Menschen so herumschlagen. Und ich habe eine Frage an Herrn Professor Haber. Was hält er von der Theorie von Herrn Däniken, dass wir Menschen beeinflusst wurden von außerirdischen sogenannten Göttern? Und ansonsten wünsche ich der Sendung weiterhin gutes Gelingen und noch eine recht lange Dauer.
Ja, aber vielleicht, ehe Sie die Frage beantworten. Zunächst einmal, es ist eigentlich für Ihre Ohren wahrscheinlich auch nichts Negatives, wenn eine Hörerin sagt, eine solche Senderei oder auch Ihr Buch findet sie anregend, unterhaltsam. Wissenschaft kann ja auch unterhaltsam sein.
Ja, das ist ja einer der Gründe, weshalb ich die Bücher und Fernsehsendungen, Bücher, die ich schreibe, Fernsehsendungen, die ich mache oder Hörfunksendungen, dass ich darin oft sage, ich werde gelegentlich gefragt oder man wird gesagt, wenn ich erkannt werde, wissen Sie was, Herr Professor, Ihre Vorträge gefallen mir immer so gut. Da möchte ich am liebsten antworten, ja, was heißt hier Vortrag? Haben Sie nicht gemerkt, dass es eine Show war? Ja? Mhm. Weil nämlich ich mir sehr Mühe gebe, in der Darstellung dieser Dinge auch einen Unterhaltungseffekt mit hineinzubringen. Denn die Zuhörer und Zuschauer sollen ja nicht Physiker und Astronomen werden. Sie wollen sich ja nur interessieren für bestimmte Thematiken. Und jetzt, Frau Darrell, Sie haben just eines dieser Themen angeschnitten, das in meinem neuen Buche vorkommt.
Es gibt ein ganzes Kapitel, in dem Sie sich auf eine sehr amüsante, sage ich mal, amüsante Form mit Däniken auseinandersetzen. Mit der Überschrift, hier irrt Erich von Däniken.
Ja, ich habe mich eigentlich in meiner ganzen publizistischen Tätigkeit bisher mit dem Phänomen Däniken nicht befasst, weil ich, um es ganz brutal zu sagen, diese ganzen Dinge für Unsinn halte. Und ich wollte eigentlich Herrn von Däniken nicht die Ehre erweisen, ja, mich sehr mit ihm zu beschäftigen. Auf der anderen Seite, auch Ihr Anruf, Frau Darrell, beweist mir wiederum, dass das ein Thema ist, für das die Leute sich interessieren. Und deshalb hat es mich auch zu interessieren. Das gehört gewissermaßen zu meinen Pflichten und zu der mir selbst gestellten Aufgabe. Ich habe das harte Wort Unsinn gebraucht. Ich habe Folgendes geschrieben in dem Buch, das ist eines der längeren Kapitel. Es ist eine Frage, die eben oft gestellt wird, deswegen gehört es in dieses Buch hinein. Ich habe der Titel dieses Kapitels heißt, hier irrt Erich von Däniken. Und ich bin mit ihm ins Gericht gegangen, aber nicht, sagen wir mal, dass ich ihn als Wissenschaftler zusammengeschlagen hätte. Das habe ich nicht getan. Der Mann bemüht sich ja, ich weiß nicht zu Recht, die Frage habe ich auch einmal ihn persönlich gestellt, glaubt er selbst daran? Oder ich habe ihn gefragt, sagen Sie, Herr von Däniken, nehmen Sie geschickt die ganze Welt auf den Arm? Mhm. Das habe ich ihn gefragt, da hat er also mit seinem unerhörten Charme, hat er mich angelächelt und das hat ihn irgendwie gar nicht gestört. Ich habe die These aufgestellt, die Gegenthese aufgestellt in diesem Buch, habe sie auch ziemlich ausführlich begründet. Ich halte die These von Erich von Däniken, wie Sie sagen, die Landung fremder intelligenten Wesen auf der Erde in grauer Vorzeit und die Beeinflussung, die biologische Einbeflussung der Menschheit, die halte ich für nicht ausgeschlossen. Aber ich halte sie für außerordentlich unwahrscheinlich, sodass ich nicht daran glaube. Mhm. Ich habe sogar ein Beispiel gebracht. Ein Mann kommt zu Ihnen und sagt, ich habe 70 Mal im Zahlenlotto 6 Richtige getroffen. Was würden Sie so einem Mann antworten? Da würde ich sagen, wissen Sie, das ist möglich. Ich halte es aber für zu unwahrscheinlich, dass das stimmt. Sie müssen mir dann die Beweise vorlegen. Ich möchte dann die 70 angestrichenen Zettel sehen und die Geschichte des Zahnlotos, damit ich das abhaken kann. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 1 Milliarde und das kommt mir zu wenig häufig vor. Und genauso antworte ich Herrn von Däniken. Genügt Ihnen das, Frau Darrell, in dieser Form?
Ja, wir können das Licht in der Eigenart unserer Sendung, ja, also die Antwort nicht mehr abwarten. Wir können nur hoffen, dass unser Hörer da einen kleinen Hinweis bekommen hat. Im Übrigen also in dem schon erwähnten ausführlichen Kapitel, das ja zu dem Buch, was wir heute besprechen, eine Frage, Herr Professor, heißt es aus der Deutschen Verlagsanstalt. In diesem Kapitel ist mehr zu Erich von Däniken zu lesen. Jetzt 2 weitere Anrufe, bitte.
Ich möchte mal fragen, wie das kommt, dass jetzt am Nordpol zurzeit das Klima milder ist wie bei uns, ob da irgendeine Verschiebung eintritt.
Welche Ergebnisse die Sonden jetzt erbracht haben, die zur Venus geschickt wurden?
Ja, das sind 2 völlig verschiedene Fragen. Zur ersten möchte ich sagen, dass ich auch wieder in dem Buch ein Kapitel habe, damit ist, es hat der vorhin Herzenbühler schon angedeutet, ja, kommt eine neue Eiszeit oder machen wir selbst unser Wetter kaputt und das verflixte Sommerwetter. Ich habe also der Klimatologie einen größeren Raum eingeräumt, weil in der Tat wir festgestellt haben in der Klimatologie weltweit, dass wir seit etwa 1965, also jetzt schon bald seit 15 Jahren, einen Umschwung haben im Klima der ganzen Welt. Es ist so beschaffen, dass wir jetzt mit einer sogenannten säkularen Schwankung zu rechnen haben. Darunter verstehen die Klimatologen Schwankungen des allgemeinen Weltklimas mit einer Dauer von zwischen 20, 30 bis 300 Jahren, die wir während der letzten 2.500 Jahre sehr schön haben belegen können aus Evidenzen aus der Geologie. Und so war beispielsweise unser Wetter zwischen den Jahren 1895 bis 1965 besonders gut. Und wir, das ist ja unsere Generation, wir haben das erlebt. Und wir sind nun plötzlich erstaunt, ja, dass wir also miese Sommer haben. Wir sind erstaunt, dass unsere Flüsse wieder dicht am Zufrieren sind. Dass beispielsweise auch an den Polen, wie Sie vorhin nannten, dass da Temperaturschwankungen auftreten, die es früher nicht gegeben hat. Aber das ist gang und gäbe, wenn wir die großen Zeitläufe betrachten. Ja. Bedenken Sie einmal unsere Märchen. Ja, mit den tief verschneiten Wäldern, das weiße Weihnachten, das stammt aus einer Zeit vor etwa 150 bis 200 Jahren, da war es bedeutend kälter. Wir haben eine sehr große Verwöhnung hinter uns. Die Natur hat uns verwöhnt in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts.
Also kann man nicht sagen, wie es manchmal so aus illustrierten Überschriften deutlich wird, uns stünde eine neue Eiszeit bevor.
Ja, das ist eine Thematik, die, auf die ich auch versuche, immer hinzuweisen, dass wir eben so schnelllebig sind, beziehungsweise, dass wir alles so auf uns selber beziehen, ja, dass wir also wieder schon umgekehrtes Fernrohr schauen. Wir glauben, wenn jetzt was heute passiert, diese 2-3 Jahre, das sei nun ein weltumstürzendes Ereignis, was die Erde, also die ganze anbetrifft. Wir haben Schwankungen dieser Art gehabt in den letzten 200, 300, 400, 500 Jahren, die weit stärker waren als das, was jetzt gerade sich ereignet. Damit müssen wir einfach leben.
Vielleicht noch ein paar Sätze zu der zweiten Frage.
Da geht es um die Venus-Sonde. Da, das hat er auch gerade noch notiert. Wir haben einige Überraschungen erlebt über die Venus, weniger über die Temperatur, über die Dichte ihrer Atmosphäre und über die Tatsache, dass in den unteren Schichten sich auch sehr viel Wasserdampf befindet. Das hatten wir vorher schon gewusst, dass die Venus sehr heiß ist von den allerersten Sonden und Erforschungen der Venus. Es ist so, dass die Venus der Sonne ja wesentlich näher steht als die Erde. Sie empfängt 4-mal so viel Sonnenenergie. Und das allein reicht schon aus, um ihre Oberfläche so heiß zu machen, dass der Ozean, den sie eigentlich haben müsste, als Dampf in der Luft hängt. Eine riesige Dampfwolke.
Etwa 400 Grad Oberflächentemperatur.
450 bis 500 Grad. Es schwankt auch etwas und ist von Pol zu Pol so heiß, durch sehr starke Winde, die natürlich bei diesen großen Wärmedifferenzen entstehen. Und die Dichte der Atmosphäre am Venusboden ist 80 bis 90 Mal so groß wie auf unserer Erde. Das heißt, der ganze Ozean hängt dort im Himmel.
Ich sprach vorhin von meinen naiven Fragen. Und gerade dieses Venusbeispiel ist für mich hier immer ein Anlass, gewissermaßen zu resümieren, was vielleicht viele Zeitgenossen denken. Ist ja ganz hübsch, dass wir sowas erfahren, aber um Gottes Willen, was geht uns die Venus an und was bringt es eigentlich für uns, was bringt es für den Hunger in der Welt, um nur eines der brennenden Themen zu nennen, dass wir nun erfahren, also die Venus hat eine viel höhere Temperatur, als vielleicht bisher angenommen wurde.
Ja, das bedeutet natürlich, dass ein alter Traum, der in den letzten 30 Jahren, vor allen Dingen zu Beginn der Weltraumfahrt oder ich möchte sagen vor Beginn der Weltraumfahrt, als man die ganze Thematik der Öffentlichkeit klar machen musste, diese berühmte Neuland im Weltall. Die Vorstellung, wir können uns hier auf der Erde ruhig weiter vermehren, wir werden ja unsere Techniken entwickeln und diejenigen, die eben hier auf der Erde keinen Platz mehr haben, die können ja dann zum Mars und zur Venus auswandern. Das ist ein richtiger Wunsch, der aus der Geschichte unserer Menschheit der letzten paar hundert Jahre sich einfach erhält. Da hatten wir plötzlich unseren Bevölkerungsüberschuss, den konnten wir herrlich nach Kanada und nach Nordamerika auswandern. Da waren völlig unterbesiedelte, sehr fruchtbare Gebiete. Ja. Und diese sogenannte Frontier, ja, wie der Amerikaner sagt, das heißt das Neuland, das immer neu zu erobern gilt, das gibt es nun im Weltall nicht. Das wissen wir schon seit langer Zeit. Wir haben
jedenfalls für uns nicht erreichbar.
Für uns nicht erreichbar. Das könnte natürlich also bei fremden Fixsternen, na, da brauchen Sie dann ein paar hundert Jahre, um dorthin zu fliegen.
Bitte zwei weitere Fragen.
Wie bereiten Sie sich als Moderator, Herr Kalbfuß, auf die Sendung vor? Lesen Sie das spezielle Buch, das ansteht? Reicht das nur, dieses Buch zu lesen? Und wie viel Zeit verwenden Sie auf die Vorbereitung? Und als zweite Frage,
wenn Sie das beantworten können, welchen finanziellen Etat hat denn der Saarländische Rundfunk für diese Sendung speziell geplant?
Ich habe eine Frage an Professor Habert. Wenn er so Briefe geschrieben kriegt, und ist es dann ein unheimlich schwer für ihn, eine Auswahl zu treffen und dann ein Buch drüber zu schreiben? Und dann möchte ich noch was anmerken, als ich vorigen Sonntag hörte, welches Buch kommt, das mache ich zeitweilig, habe ich versucht, mir das Buch zu kaufen hier in Saarbrücken, und es war nicht zu erreichen, es ist vielleicht noch gar nicht verlegt, also ist noch gar nicht auf dem Markt.
Vielleicht wollen Sie erstmal die Ansicht.
Ja, also ich will erstmal fragen, die Auswahl der Briefe. Es ist also so, dass die Zuhörer, Zuschauer und Leserpost, das ist für mich seit vielen Jahren ein ganz schweres Problem, das mir sehr auf der Seele liegt. Ich bekomme eine sehr große Zahl von Briefen, die meist zudem solche fundamentalen Fragen anschneiden und eine Antwort darauf erwarten, dass ich darüber viele Seiten schreiben müsste. Das ist physisch überhaupt nicht möglich, die Zuschauerpost zu bewältigen. Ich habe mir natürlich ausgewählt, wenn ich dann in der Woche so und so viele Stunden für der Post widme, dass ich mir zum Grundsatz gemacht habe, dass ich alle Kinderbriefe beantworte. Mhm. Das ist, ich muss die Erwachsenen bitten, darauf Rücksicht zu nehmen, dass ich mich den jungen Menschen so stark verpflichtet fühle, dass sie einfach Vorrang haben in meiner Arbeitszeit. Sodass ich also, wenn eine Klasse an mich schreibt und mit einer Liste von Fragen ankommt, das pflege ich zu beantworten. Die Kinder, die jungen Menschen, ich verstehe darunter 7 bis 12 und 12 bis 18-Jährige. Dann kommen junge Leute, die Berufsfragen haben, von mir beraten werden wollen. Diese Briefe müssen beantwortet werden, oft auf Kosten derjenigen, Erwachsenen dann eben dann Enttäuschung bereitet. Bei der Auswahl für dieses Buch bin ich einfach danach gegangen, welche Fragen somit am häufigsten gestellt werden.
Wobei sich herausstellt, Professor Haber, das sind ja relativ kurze Briefe, aber zu jeder, also Beantwortung, zur einigermaßen befriedigenden Beantwortung dieser 10 Briefe, die Sie hier als Auswahl vorstellen, brauchen Sie immer ein ausführliches Kapitel. Und Sie haben mir vorhin im kleinen Vorgespräch erzählt, nach Ihren Fernsehsendungen geht es ja noch ganz anders zu. Da bekommen Sie ja nun also hunderte von Briefen und darunter auch diese für uns alle etwas schwierig zu lesenden handgeschriebenen Briefe.
Ja.
Und eigentlich, so haben Sie mir angedeutet und ich finde es auch überzeugend, müsste man auf manche dieser Briefe eigentlich gerade ein Buch schreiben nochmal, nicht?
Ja, es ist dann...
Und das übersteigt die Kräfte.
Ja, es ist so, wenn mich einer fragen würde, wie weit ist die Sonne von der Erde entfernt? Dann kann ich sofort antworten, 149,5 Millionen Kilometer, und da ist der Brief im Nu geschrieben. Oder wenn jemand eine Unterschrift und Bild haben will, das ist ja im Nu gemacht. Aber wenn ich eine Frage gestellt bekomme, die auch in das Philosophische hineingeht, in der ich aufgefordert werde, in große Diskussionen mit dem Briefschreiber einzugehen über den Sinn des Lebens.
Was ist mit unserer Zeit?
Ja, und all diese Dinge, das sind so fundamentale Sachen, die ich nicht mit zwei Sätzen beantworten kann. Nun, dass Sie das Buch noch nicht erhalten haben, das ist natürlich für mich sehr bestürzend.
Es ist erschienen übrigens, es liegt ja gedruckt uns allen vor, es ist einiger Zeit erschienen.
Es ist im Oktober erschienen zur Buchmesse, müsste eigentlich in allen Buchhändlern erhältlich sein. Und Ihr Wort, dass es in Saarbrücken nicht erhältlich ist, das gehört eigentlich in den Gehörgang meines Verlegers in Stuttgart. Der müsste das gehört haben.
Dann vielleicht noch zwei Sätze zur Frage an mich. Natürlich bereite ich mich vor auf solche Sendungen und manchmal mit viel Mühe, das kommt auf den Stoff an, manchmal auch mit relativ wenig Mühe. Es gibt einige Gebiete, auf denen ich verhältnismäßig zu Hause bin. Es gibt andere, die mir größere Schwierigkeiten machen. Aber das gehört schon dazu. Und es macht für mich den Reiz der Unternehmung seit 10 Jahren aus, nun Sonntag für Sonntag live, wie das so neudeutsch heißt. Also tatsächlich gegenwärtig zu sein, nicht etwa eine Bandaufnahme zu machen und dann aus einem Gespräch herausschneiden zu können, was mir an Formulierungen vielleicht missrät und auch dem Gesprächspartner Gutes anzutun mit der Schere, sondern es macht den Reiz aus, Sonntag für Sonntag nun hier tatsächlich mich stehen freihändig, ohne Netz und ohne doppelten Boden, also nach der alten Rundfunktradition hier zu bewegen.
Darf ich dazu noch was sagen, lieber Hörer, der Sie die Frage gestellt hat, an Herrn Kalbfuß? Ich meine, ich bin heute, glaube ich, zum 4. oder 5. Mal Ihrer Sendung. Und ich habe mich immer schon gewundert und auch bewundert, dass Herr Kalbfuß natürlich über ein erstaunliches Allgemeinwissen verfügt, sodass er sich auf eine Sendung nicht in dem Sinne vorzubereiten hat. Er hat einen Fundus, aus dem er schöpfen kann. Und da er ja aus den vielfachen Bereichen eben auch beruflich dauernd liest und wie er ja gesagt hat, auch selber ein Hobbyleser ist, da bleibt schon etwas hängen, wenn man ein gutes Gedächtnis hat.
Wurde noch gefragt nach dem Etat der Sendung, das kann ich nicht beantworten.
Ja, die Sendung selber kostet etwa 1200 bis 1300 Mark, eine Sendung an einem Sonntag. Man muss sich vorstellen, dass ja nicht nur Heinrich Kalbfuss hier mit dem Autor zu tun hat, sondern...
Bekomme nicht
da,
nur ich übrigens, darf man gleich mal sagen. Schön wäre es ja, aber es ist nicht.
Dass da noch freie Mitarbeiter für die Telefoniererei zuständig sind, für das Zusammenrücken der Fragen, dass sie richtig angeboten werden. Und dann muss ja auch noch ein kleines bisschen die Fahrt und die Umstände des Autors auch ausgeglichen werden. Aber was noch zu der Frage von vorhin zu sagen ist, ich beneide zuweilen meinen Kollegen Heinrich Kalbfuss, dass er die Sendung moderiert, indem er sich nur auf ein einziges Buch beschränken braucht. Denn mir geht es ein bisschen anders. Ich würde auch gern die Bücher, die vorgestellt werden in der Sendung, mal ganz durchlesen. Aber aufgrund der angebotenen Latten, muss ich schon sagen, von Exemplaren, wo man irgendwo mal eine Auswahl treffen muss, ist das schon sehr schwierig. Im Augenblick zum Beispiel, nur vielleicht, um den Hörern zu verdeutlichen, wie das jetzt im Frühjahr wieder losgeht, im Augenblick läuft eine Bestellliste an die Verlage, die ihre Informationen schon in der Redaktion eingegeben haben, eine Bestellliste von etwa 60 bis 70 Büchern, denn ich gehe davon aus, ich muss zuerst mal das Buch in der Hand gehabt haben. Ich kann nichts mit anfangen, wenn ich also eine mehr oder minder schöne Beschreibung irgendeines vielleicht wichtigen Werkes kenne, sondern man muss selber mal geblättert haben. Vielleicht geht Ihnen das auch so, meine Damen und Herren. Sie müssen das Buch mal in der Hand gehabt haben, mal aufgeschlagen haben, mal ein kleines bisschen diagonal gelesen haben, um zu sagen, es ist etwas oder es ist nichts für diese Sendung. Und Professor Haber hat vorhin das Stichwort gegeben, das wesentliche Kriterium zur Auswahl für diese Bücher ist die Tatsache, dass verschiedene Sachen einfach zu interessieren haben. Ob nun das dem Redakteur auf den Leib geschrieben ist oder dem Moderator auf den Leib geschrieben ist. Meistens ist es uns auf den Leib geschrieben, denn wir haben uns an die Art der Buchpräsentation, so wie Sie werden das auch bemerkt haben, Herr Professor Haber, in den letzten Jahren gepflogen wird. Es werden gute Bücher gemacht. Das hat, glaube ich, weniger was mit den Autoren selber zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie heutzutage ein sogenanntes Sachbuch, das sich um ein ganz bestimmtes, wichtiges Thema dreht, aufgearbeitet und in der Öffentlichkeit, wieder das Stichwort öffentliche Wissenschaft, dargestellt wird.
Ja, ich möchte doch Folgendes dazu sagen. Vorhin ist in einem Telefongespräch gefragt worden, lesen Sie nun ein ganzes Buch in der Woche? Dazu möchte ich sagen, Sie sind ja als Zuhörer dieser Sendung, viele von Ihnen bestimmt treue Zuhörer, ja schon eine gewisse Auslese, die buchorientiert sind, buchinteressiert sind. Also wenn wir drei, wie wir hier am Tisch sitzen, sind von Berufswegen verpflichtet, Bücher zu lesen, obwohl wir es gerne tun. Ich muss für meine Zeitschrift in der Woche auch verschiedene Bücher gelesen haben, um sie zur Auswahl für eine Redigierung oder für die Thematik der Zeitschrift dann zu wählen. Und ich lese in der Woche ungefähr 4 bis 5 Bücher. Das ist keine Arbeit. Nun ist es ja so, wenn man etwas älter wird, ich habe im letzten Jahr meinen 65. Geburtstag gefeiert, das kann ich hier ruhig mal sagen, und da braucht man weniger Schlaf. Ich komme mit 5 Stunden aus. Und dann bin ich also morgens um 4 bin ich dann schon an Deck. Und dann fange ich an zu lesen. Ich sage immer, ich bin ein Frühaufwacher, aber kein Frühaufsteher. Mhm.
2 weitere Hörerfragen, bitte.
Die Großmächte wollen sich den Weltraum untertan machen. Was wäre, wenn außerirdische, höher entwickelte Wesen den Spieß herumdrehen würden? Denken die Forscher überhaupt an diese Möglichkeit?
Wie erklärt sich der Herr Professor den Zusammenhang zwischen der Wetterfühligkeit besonders kranker Menschen, zum Beispiel Amputierter oder in unserem Fall, mein Mann ist herzkrank und spürt sehr genau, wenn zum Beispiel Schnee oder Regen kommt, körperlich spürt er das mit körperlichen Schmerzen. Wie erklärt sich Herr Professor Haber das?
Können wir zunächst mal bei den außerirdischen Wesen bleiben, von denen also angenommen wird, sie könnten sich auch den Spieß umdrehend diese Erde untertan machen, indem sie eine Invasion betreiben vielleicht.
Also es ist so, dass eine Gerade die Auswahl der Fragen, die jetzt hier angekommen sind, ja, da habe ich eigentlich Glück gehabt, das steht nämlich auch in dem Buch drin. Ja. Ein Kapitel heißt, Glauben Sie an fliegende Untertassen? Dort habe ich die ganze Thematik der Möglichkeit intelligenter Wesen auf anderen Planeten, die dann uns aber auch besuchen, einmal untersucht.
Das sind ja zwei verschiedene Dinge, Professor Haber. Das eine ist, es wäre also geradezu töricht abzustreiten, dass es irgendwo im Weltall, wahrscheinlich nicht bloß ein Dutzend Mal, sondern viele Millionen Mal, ähnliche Lebensbedingungen gibt wie bei uns auf der Erde.
Ja, dazu ist das Weltall viel zu reich und zu groß. Und es wäre auch eigentlich, ich möchte sagen, schade, wenn wir die einzigen Statthalter des menschlichen Geistes im Weltall wären. Mhm. So gelungen finde ich uns auch nicht. Ich habe geradezu sogar die etwas schadenfrohe Hoffnung, dass es in den Tiefen des Weltalls an anderen Stellen Kulturen gibt, die der unsrigen, vor allen Dingen in moralischer Hinsicht, weit überlegen sind. Es wäre schade, wenn es nur uns gäbe.
Das ist ja durchaus möglich, wo ich sage, um das Bild noch ein bisschen weiter zu spinnen, in Anlehnung an ein paar Zeilen, die ich noch im Kopf habe aus Ihrem neuesten Buch, dass irgendwo auf einem ganz anderen, aber sehr, sehr Lichtjahre fernen Stern ein paar, ja Menschen darf man nicht sagen, ein paar intelligente Wesen sitzen und vielleicht auch darüber nachdenken.
Also dieser,
das, was wir im Augenblick auch tun, nicht?
Dieser Schluss ist unausweichlich. Dazu ist das Weltall zu groß und zu reich. Es gibt bestimmt millionenfache Stellen im Universum, in der die Erfindung der Intelligenz, möchte ich mal sagen, und des Gemütes und des Bewusstseins auch gemacht worden ist. Die Natur hat das dort auch verwirklicht. Nur, das Weltall ist so riesig groß und vor allen Dingen so unerhört ausgebreitet in der fast unendlichen Ausdehnung der Zeit, dass ein Besuch einer fremden Intelligenz bei uns, das hängt auch mit der dänigen Frage zusammen, einfach zu unwahrscheinlich ist. Bedenken Sie einmal, vielleicht darf ich das nur eine Minute, wenn Sie mir die noch geben, meine Herren. Wenn Sie die ganze Geschichte des Weltalls auf ein Jahr reduzieren, dann gibt es uns Menschen erst etwa seit 20 Minuten, die letzten 20 Minuten vom Silvesterabend. Und wir haben vor 20 Sekunden erst Christus ans Kreuz genagelt. Und wir haben erst vor einer Sekunde die Dampfmaschine erfunden. Jetzt stellen Sie sich mal wieder vor, wie unwahrscheinlich ist es, dass nun zwei intelligente Rassen im Weltall, also ein Brüder im All und wir, sich ausgerechnet in diesem winzigen Zeitraum treffen, wo sie doch Gelegenheit gehabt hätten, vielleicht schon, was durchaus möglich ist, sagen wir mal im November oder im Juli schon hier gewesen zu sein, um festzustellen, dass die Erde noch gar nicht von intelligenten Wesen bevölkert ist. Es ist einfach unwahrscheinlich, das Beispiel nochmal, diese Geschichte mit der Wahrscheinlichkeit, dass jemand 70 Mal 6 Richtige getippt hat. Das ist schon möglich, aber es ist unwahrscheinlich. Und ich habe Ihnen vorhin bei der Vorbesprechung diese schöne Geschichte von meinem Sohn erzählt, die gehört eigentlich hierher. Mit seinem
Fahrradschloss
erzählt. Darf die noch rein? Ja? Mein kleiner Junge hat natürlich diese Kapitel, die beiden Kapitel in meinem Buche, nämlich Glauben Sie an fliegende Untertassen? Und hier irrt Erich von Dänigen, die hat er natürlich gelesen, beziehungsweise am Tonband abgelauscht. Und da kommt ihm immer wieder vor, ich halte sowas nicht für ausgeschlossen, aber für viel zu unwahrscheinlich und deshalb glaube ich nicht daran. Und in diesem Zusammenhang, er hat ein Fahrradschloss, wo ein Block zwischen die Scheiben geschoben wird und wenn der Schlüssel weg ist, ist das Rad nicht mehr zu gebrauchen. Muss man das Ding absägen.
Und der Sohn verliert nun häufig
den Schlüssel. Der verliert dauernd den Schlüssel.
Ist ja nicht anders als andere.
Ja, und neulich sagte er, Mensch, ich brauche ja morgen mein Rad. Kannst du mir helfen, den Schlüssel zu suchen? Da habe ich gesagt, ja, ich helfe dir bestimmt. Also schlaf mal ruhig jetzt, ich werde den Schlüssel schon finden. Da sagt er, weißt du, dass du den Schlüssel findest, halte ich nicht für unmöglich. Ich halte es aber für unwahrscheinlich. Ich habe ihn noch nicht gefunden.
Vielleicht noch zwei Sätze zum Thema Wetterfühligkeit.
Das ja, ist genau.
Ein riesiges Gebiet, aber vielleicht kann man es doch in zwei Sätzen machen.
Also das ist so, dass die bestimmte meteorologische Faktoren, insbesondere der Luftdruck, und dann auch die Leitfähigkeit, die elektrische Leitfähigkeit der Luft, die ja beide Schwankungen unterliegen, dass diese in der Tat auf den Menschenkörper einen Einfluss ausüben und bevor nur ein schlechtes Wetter kommt oder ein Tiefdruckausläufer ihren Ort überstreicht, gibt es bestimmte typische Änderungen dieser Wetterfaktoren, die ja den Meteorologen die Chance geben, beispielsweise auch ohne Satelliten, das haben sie ja schon seit 100 Jahren gemacht, vorauszusagen, es kommt jetzt schlechtes Wetter. Sodass also diese berühmten Wetterfühligkeiten in der Tat ein Faktum sind, eine bedeutende Rolle spielen. Ja, es ist sogar so, dass man das bisher noch nicht in seiner ganzen Größe erforscht hat. Es gibt heute allerdings schon eine ganze Reihe von Chirurgen, die bei bestimmten Wetterlagen nicht operieren. Mhm.
Gut, also zum Thema Wetterfühligkeit wäre sehr viel zu sagen, aber das ist ein ganz eigenes Gebiet, das ist so interessant und so wichtig, dass es also vermessen wäre, jetzt in 2, 3 Sätzen darüber wegzusägen. Ich bitte um Verständnis, dass wir diese Frage nicht ausführlich jetzt behandeln können. Zum anderen Thema, zum Vorhergehen, wie gesagt, ausführliches in dem neuen Buch von Heinz Haber. Bitte, der nächste Anruf.
Ich möchte mich auch bedanken bei Herrn Kalbfuß und bei Herrn Herzenbühl, überhaupt beim Saarländischen Rundfunk, für die sehr interessante Sendung. Ich möchte mich auch bei Herrn Professor Haber bedanken und habe eigentlich nur eine Frage an ihn. Hat er nicht zumindest am Anfang mit seiner populären Wissenschaft oft sehr große Schwierigkeiten bei seinen Kollegen gehabt?
Also diese Frage kommt auch oft an mich. Ich muss sagen, dass ich eigentlich keine großen Schwierigkeiten gehabt habe. Das hängt damit zusammen, dass ich in diese Tätigkeit dessen, was ich öffentliche Wissenschaft nenne, ja in Amerika begonnen habe. Ich habe die ersten 10 Jahre in dieser Tätigkeit in Amerika verbracht und wir haben vorhin ja schon zu Beginn der Sendung davon gesprochen, dass das, was ich öffentliche Wissenschaft nenne, in den angelsächsischen Ländern sehr viel toleranter gehandhabt wird. Ich bin also, als ich dann Anfang der 60er Jahre, 1959, 60, habe ich dann begonnen, im deutschen Fernsehen meinen Stil Fernsehsendungen zu entwickeln. Da bin ich natürlich dann schon gekommen mit einem gewissen Fundus an Erfahrung, aber auch mit einem gewissen Ruf, dass man mich, das darf ich wohl sagen, nicht als Scharlatan hat abweisen können. Ich bin ja auch den umgekehrten Weg gegangen. Vielfach ist es so, dass ein Journalist sich für die Wissenschaft interessiert und dann auch gelegentlich zu einem richtigen Wissenschaftler wird. Ein typisches Beispiel dafür ist mein Kollege Professor Robert Jung, der als reiner Journalist gearbeitet hat, mittlerweile aber auf dem Gebiet der Futurologie ein echter Wissenschaftler geworden ist, der sogar einen Lehrstuhl hat. Mhm. Und ich habe es gerade umgekehrt gemacht. Ich habe bis zu meinem 45. Lebensjahr eine, ich möchte sagen, lupenreine akademische Karriere hinter mich gebracht. Ich habe meinen Doktor gemacht, habe habilitiert und bin dann nach einer gewissen Zeit auch Professor geworden. Das ist in meinem Beruf eine Alterserscheinung. Und bin dann erst in diese Öffentlichkeitsarbeit der Wissenschaft hineingegangen, sodass ich eigentlich für meinen Ruf von Seiten meiner Kollegen nicht viel zu fürchten hatte. Und ich habe es ja auch gemerkt, beispielsweise mit der Gründung meiner Zeitschrift Bild der Wissenschaft, in der jetzt eigentlich alle Fachkollegen deutscher Sprache mit über 1000 schon teilgenommen habe und wir verstehen uns alle sehr gut.
Zunächst der Hinweis an Sie, meine Damen und Herren, wie so häufig sonntags, nun nicht mehr anzurufen. Wir haben also genügend Anrufe hier, viel mehr, als wir heute noch senden können. Bitte rufen Sie also nicht mehr an. Wir sind nicht in der Lage, diese noch jetzt uns erreichenden Anrufe zu beantworten. Aber der nächste, bitte.
Ich wollte den Autor mal fragen, der Professor Haber, vor 20 Jahren hat er behauptet, dass die Menschheit nicht an Mond, Sonne und die Sonne überhaupt nicht, aber an die Sterne kämen. Und der Amerikaner war doch jetzt schon 3-mal oder 4-mal an den Mond geflogen. Und damals hat Professor Haber behauptet, dass die Menschheit nicht an den Mond und an die Sterne käme.
Also da sind Sie ganz bestimmt falsch unterrichtet. Ich habe, wann war das gewesen, 1946 den allerersten Vortrag gehalten über die Möglichkeit des Menschen ins Weltall vorzustoßen, habe meine ganze wissenschaftliche Karriere auf der Weltraumfahrt aufgebaut und ich wäre doch der Letzte gewesen, der etwa nun sich selber widerspricht. Ich habe damals in Amerika auf dem Gebiet der Weltraummedizin ausführlich dafür gearbeitet, dass es uns möglich sein würde, in den Weltenraum zu fliegen.
Also auch die Schwerelosigkeit zu überwinden.
Ich habe das Gebiet der Schwerelosigkeit insbesondere beobachtet, eine der großen Hürden für die Weltraumfahrt. Wir haben auch die Strahlungsgefahr im Weltall behandelt. Was ich allerdings gesagt habe, und das müssen Sie verwechselt haben, ich habe immer davor gewarnt, zu große Hoffnungen auf die Erfolge der Weltraumfahrt hinsichtlich der, sagen wir mal, der Besiedlung anderer Himmelskörper zu hegen. Ich habe immer behauptet, dass der Mond ein völlig steriler Körper ist und dass wir dort keinerlei Möglichkeiten haben werden, uns ohne Riesenaufwand dort aufzuhalten. Und das hat ja auch die Geschichte bewiesen. Die Mondflüge sind eingestellt worden, weil es sich nicht mehr lohnt, für dieses Haufen Geld nur noch ein paar Astronomen ein bisschen glücklicher zu machen, etwas mehr noch über das Mondgestein zu erfahren. Ich habe immer davor gewarnt, zu viel Hoffnungen in die Weltraumfahrt zu setzen. Und ich habe ja 1952, und vielleicht haben Sie da in einem meiner Bücher das vielleicht nicht ganz richtig verstanden, habe ich schon immer gesagt, dass das wichtigste Ziel der Weltraumfahrt, der wichtigste Himmelskörper ist unsere eigene Erde. Ich habe damals schon immer plädiert, dass wir mit Wettersatelliten, mit Nachrichtensatelliten, mit Erderforschungssatelliten eigentlich mit der Weltraumfahrt am besten beraten sind. Mhm.
Bitte noch einen Anruf.
Eine Frage an Professor Haber. Was halten Sie vom 100-jährigen Kalender?
Vom 100-jährigen Kalender halte ich auch nicht viel. Schon seine Geschichte, über die ich auch in einem meiner Bücher übrigens geschrieben habe. Also wenn Sie sich dafür interessieren, wir sind etwas in Zeitnot, glaube ich, meine Herren. Ja. Ich habe ein Buch geschrieben, Unser Wetter. Da steht im ersten Kapitel über den 100-jährigen Kalender etwas drin. Es ist ein netter Aberglaube, der aber dann zur Gefahr wird, wenn Bauern sich danach richten.
Sie wollten noch was sagen, Herr Zimmer.
Ja, da hat der Redakteur noch eine ganz wesentliche Frage an Herrn Professor Haber anzubringen. Als ich mir das Buch vor längerer Zeit angeguckt habe, hat mir eine Frage gefehlt, die Sie vielleicht mit Absicht noch nicht eingebaut haben. Wie steht's mit der Kerntechnologie? Die 10 Fragen, die Sie beantwortet haben, die beweisen, welche Probleme bei Ihren Hörern oder bei Ihren Zuschauern virulent sind. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Frage nach der Wertigkeit, nach der zukünftigen Wertigkeit der Kerntechnologie an Ihnen vorbeigegangen ist. Deshalb Nein. von mir aus jetzt mal die Frage eingebracht.
Nein, sehr gerne. Es ist natürlich so, als ich dieses Buch zusammenstellte, hatte ich mich ja aus Gründen, das Buch nicht zu voluminös werden zu lassen. Es muss ja auch in Kosten bleiben, für den Leser erschwinglich, weil es ja auch illustriert sein soll, denn ohne die Bilder geht es ja nicht. Und da habe ich nun mal diese, insgesamt habe ich 20 Fragen zusammengestellt oder sogar 25, davon habe ich 10 ausgesucht, weil die mir nun als wichtig und griffig erschienen. Und selbstverständlich sind sogar 3 Kapitel über die Kernkraftwerke drin, also über zunächst einmal brauchen wir die ganzen Energiefragen, brauchen wir sie, zweitens, wie gefährlich sind sie und dann drittens vor allen Dingen mal eine Diskussion, etwas, was sehr schwer zu fassen ist und worüber die unterschiedlichsten, widersprüchlichsten Äußerungen gemacht worden sind, zum Teil auch von Fachkollegen, nämlich über die echte biologische Gefährlichkeit und Wirksamkeit ionisierender Strahlen. Diese kommen, ich habe natürlich vor, dieses Buch noch fortzusetzen, eine Buchreihe daraus zu machen. Also nun redet ja ein echter Autor ungern von seinen zukünftigen Büchern. Wenn Sie manchmal,
werde ich danach gefragt, ne?
Wenn Sie im Literatencafé sitzen, ja, da gibt es viele Leute, die sagen, Mensch, ich schreibe ein neues Buch, der Titel heißt sowieso. Und dieses Buch wird nie geschrieben. Mhm. Ja? Der richtige Autor redet ungern über seine Zukunftspläne. Aber hier kann ich es ja ruhig sagen, ich will jetzt dazwischen noch was anderes schreiben, was mir sehr auf der Seele liegt. Und dann will ich ein zweites, dieses Buch, ebenfalls mit dem Titel ein, weitere Fragen, Herr Professor, sozusagen könnte man es nennen. Und das soll den Kernkraftwerken der ganzen Gefahr ionisierender Strahlen weiter Raum eingeräumt werden. Mindestens ein Drittel des Buches soll darüber sein. Der Grund, weshalb ich es jetzt noch nicht genommen habe, war der, dass ich hoffe, dass in etwa 1 bis 2 Jahren sich diese Wogen etwas glätten. Zurzeit ist die Diskussion sehr ins Unsachliche abgerutscht, sodass man also auf diesem Gebiet gerne noch abwarten möchte, wie ist die politische Entwicklung, wie werden sich die Bürgerinitiativen dann arrangieren mit den Parteien. Und diese Dinge möchte ich natürlich gerne drin haben in dem Buche und jetzt nicht als alles noch im Gären ist, der Teig nicht schon das Brötchen backen.
Das Buch, über das wir heute sprechen, meine Damen und Herren, heißt Eine Frage, Herr Professor, im Untertitel Heinz Haber antwortet seinen Lesern und Zuschauern, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt. Und wie stets in dieser sonntäglichen Sendereihe haben wir auch heute durch Los 3 Anrufer des Vormittags ermittelt, von denen jeder in den nächsten Tagen ein kostenloses Exemplar dieses Buches zugeschickt bekommt. Heute Morgen sind das Frau Grete Schaun aus Saarbrücken, Herr Reuter aus Zerf und Herr Dr. Möhle aus Pforzheim. Und nun ein weiterer Anruf.
eine Frage an Professor Haberer. Und zwar möchte ich wissen, wie er dazu steht, wo man in der letzten Zeit UFOs gesehen hat. Und zwar, man könnte annehmen, dass die Sichtungen doch relativ realistisch waren.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich erst jetzt eingeschaltet haben, gnädige Frau.
Wir haben ja eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht doch mal immer wieder. Auch im Dezember war es ja noch der Fall, nicht? Ja. Dann sieht man also, ich habe es im Fernsehen gesehen, nicht? Aus England kam dann unglaublich teurer Bildstreifen mit so ein paar wackeligen Lichtpunkten. Und da wurde uns also versichert, das seien also doch wahrscheinlich UFOs und das seien Wesen aus einem anderen Stern.
Ja, also grundsätzlich ist es so, über die Nachweisbarkeit solcher UFO-Sichtungen, ja, ist es immer wieder die Erfahrung gewesen, wenn man dann wirklich mal dahinter nachgeht und wie ein Kriminalist jetzt feststellt, ist da wirklich ein Beweis, dann läuft das immer ins Leere. Dann ist es immer ein anderer, der es gesehen hat. Und die fotografischen Dokumente, die vorliegen, sind, wenn man vorstellt, dass heute viele Amateurfotografen doch fantastische Bilder machen, sind diese Bilder immer ganz miserabel und verwaschen, sodass man überhaupt nichts sagen kann. Außerdem ist vielfach schon nachgewiesen worden, das darf man sagen, dass viele dieser Bilder glatte Fälschungen sind.
Wir haben Zeit noch für einen letzten Anruf.
Herr Professor, Sie sagten vorhin, dass sich Wissenschaftler scheuen, ihre Arbeit, die von Steuergeldern getragen wird, allgemein verständlich darzustellen. Nun wurde einmal irgendwo geschrieben, dass diese Leute das sehr gut können, wenn es darum geht, Geld bei irgendeiner Stelle locker zu machen. Dann wären solche Wissenschaftler gerne bereit, den Elfenbeinturm zu verlassen und sich auch verständlich auszudrücken. Kann man das so sehen?
Ja, also ich würde das nicht so betont bejahen. Erstens einmal ist die Arbeit, ein solches Buch zu schreiben, eine wirkliche Knochenarbeit. Es ist viel leichter, einen wissenschaftlichen Artikel und ein wissenschaftliches Buch zu schreiben, wenn man in der Materie drin ist, als sich der Kunst des Weglassens und der Verständlichkeit zu befleißigen. Und ich glaube nicht, dass irgendwo eine staatliche Dienststelle, von der ja die Gelder dann kämen, ja, für das Institut, das eine oder das andere, dass die sich bewegen ließen, wenn er dieser betreffende Institutsleiter nun ein allgemein verständliches Buch schriebe. Das glaube ich nicht.
Also wieder eine letzte kleine Diskussionsanregung noch zwischen uns. Wir wollen mal nicht mit Professor Haber, sondern mal über Professor Haber reden. Und zwar deswegen, weil mir scheint, unser heutiger Gesprächspartner ist eigentlich typisch für eine Entwicklung, die ich seit 10 Jahren mit Interesse verfolge. Der Typus des Wissenschaftsjournalisten, der heute über Wetter und morgen über atomgetriebene Schiffe und übermorgen über Hirnchirurgie schreibt, der stirbt, und ich muss sagen, Gott sei Dank, aus. Wir haben zunehmend Fachleute, Fachwissenschaftler deutscher Zunge, denn es geht hier um deutschsprachige Autoren und deutsch geschriebene Bücher. Wir haben also zunehmend Fachwissenschaftler, die in ihrem Gebiet zu Hause sind und denen zunehmend die Fähigkeit offenbar eignet, auch über ihr Fachgebiet Allgemeinverständliches zu sagen. Das finde ich eine bemerkenswerte Entwicklung.
Ja, natürlich passiert uns auch der eine oder andere Ausfall. Die Hörer und Hörerinnen, die haben das auch schon mitgekriegt, dass verschiedentlich, aber statistisch eben, Gott sei Dank recht selten, sich einfach beweist, dass ein Buchautor, der möglicherweise ein sehr schönes Buch geschrieben hat, ein sehr griffiges Buch, am Telefon in den Vorgesprächen sich sehr plausibel und sehr fundiert gibt, hier am Mikrofon oder bei einer Konferenzschaltung nicht fähig ist zum Dialog. Das beweist dann, Gott sei Dank selten, dass keine Substanz hinter dem, was das Buch hergibt, zu finden ist. Und ganz langsam stirbt diese Art von Autoren aus, weil sich ganz langsam eine Diskussion entwickelt, die sich nicht nur auf das Geschriebene stützt, sondern auf das, was nach dem Geschriebenen kommt. Wir sprechen über das Buch mit Ihnen viel mehr, als in diesem Buch drinsteht. Und Sie gehen von vornherein davon aus, Herr Professor Haber, dass Sie sich, wenn Sie sich mit uns unterhalten, viel mehr in die Kiste greifen müssen, sozusagen, als was Sie in diesem Büchlein von, sagen wir, knapp, wie viele Seiten hat es, 210 Seiten, drinsteht. Die Ausrichtung der Autoren, der Wissenschaftsautoren, der wissenschaftlich orientierten Autoren, der Journalisten, die vom reinen Journalismus umsteigen auf die Wissenschaftsberichterstattung, geht zum Fundamentalen, zur Basis hin, und das ist sehr erfreulich. Mhm.
Ja, ich sage ja, vorhin habe ich schon erwähnt, dass beim Schreiben eines solchen Buches, das gilt ebenso für eine Hörfunksendung oder eine Rundfunksendung, die Kunst des Weglassens, die gehört dazu.
Meine Damen und Herren, es ist eine Live-Sendung, deswegen ist das, was ich jetzt sage, auch gar nicht vorbereitet. Aber da mir so von einigen Leuten gedankt worden ist, möchte ich an dieser Stelle auch noch ein kleines Dankeswort loswerden. Diese ganze 10-jährige Senderei wäre nicht möglich gewesen ohne eine sehr hartnäckige Anregung des damaligen Programmdirektors Dr. Wilhelm Zielius, der der geistige Vater dieser Senderei ist. Und ich persönlich fühle es als eine normale Pflicht, ihm an dieser Stelle auch mal Dankeschön zu sagen.
Tja, und der letzte Anrufer, unser Stammanrufer Raimund Schick war es gewesen aus Baumholter. Ich nehme ihn als exemplarischen. Ihm für alle Hörer, die sonntäglich hier bei uns an der Sendung sind, Dankeschön fürs Zuhören.